Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive. Wobei ich mir heute gar nicht so sicher bin, ob wir das wirklich so leicht verständlich hinbekommen. Wir werden uns bemühen, Waldemar. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jean, ich bin gespannt.
Wir haben ja uns heute mal vorgenommen, über das Thema DDoS zu sprechen. Mhm. Also Distributed Denial of Service Attacken. Ein Ziel wird über das Netzwerk so mit Anfragen überschwemmt, dass es an seine Kapazitätsgrenzen kommt und dann nicht mehr antworten kann.
Also ich versuche es mal bildlich zu beschreiben. Mhm. 75.000 Leute stürmen auf eine einzige Tür zu. Sie versuchen gleichzeitig durchzukommen. Nun war einer leider ein wenig, unsportlich und bleibt mit einem zweiten in der Tür klemmen, sodass gar keiner mehr durchkommt.
Ja, sehr schöne Visualisierung. Genauso kann man sich das, glaube ich, vorstellen am Ende. Und wir erleben gerade aufgrund der geopolitischen Situation, dass ganz akut Ziele in Deutschland angegriffen werden und tatsächlich auch Ausfälle erleiden. Und das sind jetzt nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen, sondern auch große Konzerne, Behörden, die also die notwendigen Mittel haben, um sowas vielleicht sich dagegen aufstellen zu können. Ich erlebe das auch in meiner täglichen Praxis, dass viele IT-Leiter eine große Sorge vor diesem Thema DDoS-Angriffe haben. Deswegen wollen wir heute mal darüber diskutieren, ist das überhaupt noch eine relevante Bedrohung oder vielleicht gar nicht so sehr?
Ich glaube, wir sollten vorher nochmal die Ziele von DDoS tatsächlich etwas genauer erläutern. Mhm. Ja, was möchte der Angreifer damit eigentlich erreichen, wenn eine DDoS-Attacke auf mich loslässt?
Guter Punkt. Ich glaube, der erste Punkt, den man da rausstellen kann, ist, das Ziel muss erstmal übers Internet erreichbar sein. Also ich kann nur irgendwas wegdossen, was ich irgendwo auch erreichen kann über ein Netzwerk. Und das ist muss also in irgendeiner Form ans Internet angeschlossen sein. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt eine Firewall oder ein VPN-Gateway, wenn das weggedost wird, dann sind alle Systeme dahinter nicht mehr verfügbar im Internet, wenn das der einzige Zugangsweg ist.
Deswegen haben wir auch heutzutage gute Firewalls, auch gewisse Maßnahmen dagegen integriert.
Deswegen sind auch gute kommerzielle Firewalls etwas hochpreisiger, weil die eben für solche Lasten eher darauf ausgelegt sind, mit solchen Lasten überhaupt umzugehen. Mhm. In diesen Größenordnungen.
Ja, genau. Das ist so eine Open Source pfSense Firewall, die man sich mal eben so aus seinem Keller zusammengeschustert von seinem Neffen in das Unternehmen einsetzen lässt. Die kann es leider nicht.
Die kann es nicht, nee. Die würde aber relativ schnell unter so einer Last zusammenbrechen, hängt auch immer mit der Hardware darunter zusammen. Aber die wäre für sowas eben genau nicht ausgelegt. Genau, stimmt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Warum erleben wir das gerade? Warum wird da aufgrund der geopolitischen Situation eben diese Ziele angegriffen?
Zum einen, es ist natürlich ein gutes Mittel, um vielleicht jemandem ein bisschen mehr Angst zu machen. Also ich nehme seinen Service einfach mal down, indem ich dafür sorge, dass die Webseite jetzt erstmal nicht aufrufbar ist. Wenn ich eine Bank habe, dann sind logischerweise alle Kunden betroffen. Das hat einen direkten Impact aufs Business. Gilt auch für alle anderen, die in irgendeiner Weise Online-Services anbieten, die ja auch mit Geld in Verbindung stehen. Bei staatlichen Einrichtungen kann ich so natürlich dafür sorgen, dass Nachrichten, die jetzt an die eigene Bevölkerung oder wie auch immer verbreitet werden sollen, erstmal für eine Weile nicht verfügbar sind. Und wenn sie nicht verfügbar sind, sind sie nicht bekannt, also habe ich da auch einen gewissen Schaden errichtet. Da gibt es aber auch weitere Ziele, die man damit verfolgt, ne?
Nee, ich glaube, es ist schon das, was du gerade gesagt hast. Also gerade diese politischen Ziele sind natürlich ganz, ganz vorne, jetzt gerade wenn es um staatliche Akteure geht. Dass man versucht eben zu verunsichern, also die Stabilität in Frage zu stellen durch solche Dinge, weil solche DDoS-Angriffe sind in der Regel ja auch nur kurzzeitig. Also die so hohe Last zu erzeugen, dass ein System wirklich zusammenbricht, das kann auch die Angreifer mit sehr viel Potenzial und sehr viel Mitteln, können das in der Regel nicht über eine lange Zeit aufrechterhalten.
Nee, aber je länger die das aufrechterhalten können, desto höher natürlich auch der potenzielle Reputationsschaden dabei entsteht. Genau.
Reputationsschaden finde ich einen ganz spannenden Punkt. wenn ich heute mit Menschen darüber spreche und sie sagen, ja, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dann ist meine erste Frage immer ja, welches Risiko haben sie denn sozusagen, wenn ein System wegbricht?
Inwiefern das, muss ich leider noch mal dagegen fragen.
Also ist, wenn jetzt ein IT-Leiter sagt von einem Unternehmen, okay, ich muss mein System 100% sicher machen gegen DDoS-Angriffe, dann ist meine Rückfrage, warum? Also welches Risiko steht denn da dagegen?
Okay. Ja, gut, komme ja selber zuvor aus einem internationalen Unternehmen und ja, es war keine Plattform, die wir da betrieben haben, auf der man irgendwie Services oder sonstiges einkaufen konnte. Natürlich konnte man uns kontaktieren, überall und jederzeit. Aber man konnte dann nichts Großartiges einkaufen, kein Geld durch die Gegend schieben und nichts derartiges. Dennoch, das war die wichtigste Visitenkarte im gesamten Unternehmen. Weil sie musste in jedem Land in gleicher Geschwindigkeit zur Verfügung stehen, möglichst in lokaler Sprache, wenn nicht möglich, dann wenigstens in Englisch. Man findet leider nicht ganz so viele vietnamesische Übersetzer, um die eine komplette Webseite tatsächlich auch so auf die Beine zu bringen, dass sie auch verständlich wird. Heutzutage schon, damals war es ein bisschen schwieriger. Dennoch, die Webseite musste immer verfügbar sein, weil sie natürlich auch zu Vertriebszwecken gerne genutzt wurde.
Genau.
Auf der Webseite sind Services drauf, auf der Webseite sind bestimmte Erklärungen drauf und Co. Und die hat natürlich auch der Vertrieb gerne zur Hand genommen, wenn es darum ging, einen Kunden zu überzeugen. Und wenn diese dann auf einmal nicht da ist, während man beim Kunden sitzt,
Ja.
hat man natürlich einen gewissen Vertrauensverlust, weil man versucht ja gerade auf etwas zuzugreifen, was ganz offensichtlich gehackt wurde. Kommt nicht immer gut an.
Gehackt, ja, okay, zumindest angegriffen wurde, ja, genau.
Also nicht unbedingt tatsächlich verändert oder ähnliches, aber angegriffen und offline genommen, ist oft schon genug für jemanden, um etwas skeptisch zu werden.
Das stimmt. Also Reputationsschaden, man kann den, glaube ich, sogar in einer gewissen Weise berechnen, wenn man sagt, okay, ich generiere über meine Webseite neue Leads, neue Kontakte für meinen Vertrieb. Dann kann ich ja ausrechnen, okay, wie viele Kontakte bekomme ich pro Monat im Durchschnitt? Wie viele von diesen Kontakten werden zu Kunden und wie viel Umsatz macht ein Kunde im Durchschnitt? Dann kann
Und
ich
schon habe
eigentlich
ich meinen entgangenen Gewinn berechnet.
genau. Und dann weiß ich eigentlich genau, wie viel kann's mir, sollte es mir wert sein. Man muss natürlich noch so Dinge mit einbeziehen, wie du auch gerade gesagt hast. Es gibt auch regulatorische Anforderungen, zum Beispiel, wenn man Handbücher oder produktspezifische Informationen, also Produktdaten, nur über die Webseite zur Verfügung stellt, dann müssen die auch eben immer verfügbar sein. Das ist dann ein Nachteil an der Stelle. Genau. Also ja, es gibt da Gründe, aber wenn ich jetzt natürlich ein E-Commerce-Unternehmen habe, sage, okay, ich habe da meinen Online-Shop und das ist mein einziges Businessmodell, habe ich natürlich ein ganz anderes Risiko, oder?
Ja, dann habe ich ja das, was, ich sag mal, vor der Ransom-Welt da war. Und zwar, wie hat man es früher gemessen? Was war das größte Risiko für alle Unternehmen? Der Produktionsausfall.
Genau.
Produktionsausfall ist heute auf Platz 2. Heute steht nämlich der Cyberangriff auf Platz 1. Und wenn man ehrlich ist, Cyberangriff heutzutage gleich Produktionsausfall, also hat sich das Risiko nicht geändert.
Ist
Es
das
hat
denn
sich nur
gleich
verlagert auf einen
Produktionsausfall?
anderen Eingangskanal.
Erklär doch nochmal, warum, also ich bin da noch nicht ganz dabei, warum ist ein Cyberangriff gleich Produktionsausfall?
Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cyberangriff in meinem System habe, dann natürlich dauert er, wenn ich mich nicht ausreichend abgesichert habe und nicht ausreichend Systeme zur Detektion implementiert habe, kann er ein paar Wochen und Monate dauern. Dann so viel, so fair. Kommt dann der Versch der die Ransomware-Software zum Einsatz, läuft nichts mehr. Mein ERP-System
Einverstanden.
ist tot. Meine gesamten Kommunikationssysteme, alles ist tot. Ich habe Produktionsausfall, ob ich will oder nicht. Ich kann noch nicht mal einlagern, ohne hinterher chaotisch durch die Gegend zu laufen und zu suchen, wo habe ich das eigentlich hingetan?
Ganz klar. Also beim Thema Ransomware bin ich da ganz bei dir. Das ist wirklich genau dieser Fall. Jetzt aber nochmal zu dem Thema DDoS oder
Da habe ich natürlich meinen Produktionsausfall gerade bei einer Online-Plattform, die wirklich von diesem Business abhängt, in dem keiner in diesem Moment kaufen kann. Ganz klarer Ausfall.
Wenn ich jetzt aber vielleicht ein produzierendes mittelständisches Unternehmen bin, und vielleicht so clever war, mein Produktionsnetz, also mit meinen Produktionsmaschinen in einem separaten Netzbereich zu haben, also netzwerktechnisch getrennt zu haben. Wenn ich vielleicht auch noch so clever war, Verbindungswege zu meinen Herstellern und Lieferanten, zum Beispiel zu dem, also die meisten Maschinen werden ja heute per Fernwartung gewartet, dort einen separaten Zugangskanal zu haben. Dann muss ich doch ehrlich sein und sagen, okay, der Ausfall der Website ist ein Reputationsschaden, so wie du das gerade gesagt hast, vielleicht wenn ich sogar noch international bin, aber ist es nicht wirklich kritisch?
Es kommt ganz darauf an, wie ich natürlich mein Business aufgestellt habe. Logischerweise, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, habe ich in der Regel mehr als einen Vertriebskanal. Also es sollte hoffentlich so sein, weil jemand, der heute produziert und ausschließlich über seine eigene Webseite verkauft,
Ja.
da kann ich mir ehrlich gesagt nur vielleicht eine Druckerei für Kalender oder so vorstellen. Aber auch da würde ich sagen, auch die haben mit Sicherheit andere Vertriebskanäle als nur diese eine Webseite. So oder so habe ich ich sag mal, Produktionsausfall nach wie vor, aber auf einen meiner Income Streams. Es ist nicht die gesamte Fabrik betroffen, es ist nicht sofort das gesamte Business betroffen, aber es ist mit Sicherheit mindestens ein Stream betroffen. Und je nachdem, wie viel Umsatz ich über diesen Stream generiere,
Genau.
das ist der Produktionsausfall, über den wir in diesem Moment alle reden.
Na klar, also dass ein Schaden entsteht, da sind wir uns, glaube ich, einig darüber. Mir kommt es nur manchmal so vor, dass dieses Thema, weil es einfach so viel greifbarer ist als vielleicht eine Ransomware-Attacke, weil man das vielleicht schon mal erlebt hat, wenn die eigene Webseite down ist, viel höher in der Wahrnehmung ist, als jetzt die wirklich krassen Dinge, die eigentlich wirklich zum Ausfall führen. Aber nichtsdestotrotz natürlich, gerade wenn man sich das jetzt heute anschaut, wenn die Münchner Börse angegriffen wird oder die Bundesnetzagentur, das hat natürlich schon auch eine politische Aussagekraft, ja.
Ja, und bei der Münchner Börse, das meiste Business, was sie heute haben, ist sicherlich nicht mehr auf dem Parkett.
Na, sicherlich.
Ne, das war mal so, ne, die berühmte Glocke wird bei Sicherheit auch heute noch ein bisschen zwischendurch geläutet. Aber das meiste findet neuerdings online statt. Die Website nicht immer alleine, weil es gibt ja auch eine Anbindung zu Banken und Ähnlichem und so weiter. Und je nachdem, wie weit der Server dabei in die Knie geht,
Ja.
wenn ich zuvor meine Systeme aufgesetzt habe, ist natürlich unpraktisch, wenn ich alles auf diesem einen Server liegen habe und der ist auf einmal tot, wird wahrscheinlich bei einer Institution wie dieser nicht der Fall sein, gehe ich mal von aus. Ja, da kann es aber dennoch zu einem ziemlichen Ausfall führen, weil alle Privatleute, die in irgendeiner Weise sich da drum treiben und ja, sich doch noch überlegt haben, ein bisschen ihr Glück zu versuchen, die sind dann auf einmal nicht mehr so richtig dabei. Das sind Gebühren, die dann einfach nicht mehr reinkommen können für diese Zeit und ja, auch dazu führen können, dass jemand da vielleicht das Vertrauen verliert und nicht mehr so schnell versucht, Aktien über diesen Weg zu kaufen.
Ja, und jetzt gleichzeitig selbst bei denen, die jetzt aktuell waren, die Ausfälle oder die Auswirkungen waren laut Presse zumindest minimal. Ich war jetzt nicht direkt involviert, ich kann es nicht genau sagen, aber minimal. Das heißt, so DDoS-Angriffe in der Realität, die halten, also die sind im Minutenbereich. Also ein DDoS-Angriff, der über Stunden geht, gibt es heute eigentlich kaum noch, weil die Systeme dann, weil man da Gegenmaßnahmen ergreifen kann und auch die Angreifer diese hohen Lasten gar nicht so lange durchhalten können.
Ja, und trotzdem macht es sich natürlich sehr, sehr gut in der Presse, wenn man sagen kann, die Deutsche Bank war gestern für eine Weile down. Und
Ja.
nicht jeder schreibt ja auf die Sekunde genau, wie lange.
Naja, ja, verstehe, hast du recht, ja. Okay, also wir sind uns, glaube ich, einig darüber, es ist nach wie vor ein Angriffsvektor, es ist nach wie vor eine Bedrohung, die man auf dem Schirm haben sollte. Man muss genau hingucken, wie relevant ist das für das eigene Business wirklich, hängt wirklich völlig davon ab, wie das eigene Geschäftsmodell aufgestellt ist, also was da dahinter steht.
Und dennoch wundere ich mich, warum das nach wie vor einer der Angstfaktoren ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Ne? Wie schon erwähnt zuvor, die modernen Firewalls, die haben da schon eine Präventionsmaßnahme in der Regel integriert. Sprich, eine Firewall, damit da irgendwie tatsächlich so weit in die Knie zu zwingen, dass man dann auch ins Netzwerk reinkommt. Ne? Da gibt es ja auch die berühmten drei Stages, die man über so einen Fall bei einer Firewall erreichen kann. Das ist einmal hier Stay safe, stay secure und stay open. Und in der Regel bei einer DDoS-Attacke laufen die alle in Stay Secure. Also nichts geht mehr
Genau.
rein oder raus.
Genau.
Das ne, für den Hacker maximal unattraktiv, weil ja, super, nichts geht mehr rein oder raus, ich aber auch nicht. Kann nur interessant sein, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie, was ich für eine Weile in den VPN-Kanal töten möchte. Aber wenn man dann auf die Plattform geht, die ihr Geschäft übers Internet generiert oder ähnliches, da gibt es mittlerweile auch schon Möglichkeiten und Anbieter, die einem genau diesen Fall so weit absichern, dass ja, der Schaden, der dabei entsteht, so minimal ist, dass man da kaum noch sich drüber unterhalten muss.
Auf jeden Fall. Und diese Anbieter, die es da gibt, die einen eben nicht nur davor schützen vor solchen DDoS-Angriffen, weil die eben allen Traffic zu einer Website oder zu einem System, zum Beispiel zu einem E-Commerce-System, über ihre eigenen Systeme filtern und dort verteilen die Last. Und dadurch natürlich solche Lastspitzen auch auf viel, viel, viel mehr Systeme verteilen können, ohne dass man das als kleines Unternehmen selber stemmen müsste, was ja völlig unrealistisch ist. Sondern sie haben einen zweiten Vorteil, nämlich, dass sie meistens auch georedundant ausgelegt sind. Das heißt, die haben dann nicht nur ihre Server zum Verteilen dieser Lastspitzen in Deutschland oder in einer geografischen Region Europa, sondern weltweit.
Gut, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob man möchte, dass die Leute aus Nordkorea auf meine Webseite jederzeit zugreifen können oder nicht zugreifen, ne? Kann sein, dass das Teil des Business ist, mag vielleicht auch nicht. Aber dafür gibt es natürlich dann auch die Geolocation, die man entsprechend einbauen kann, die solche Themen verhindert. Also das wäre für mich zumindest so schon mal kein Argument.
Genau. Du kannst sogar im Gegenteil, du kannst sogar dann noch leichter sagen, okay, bestimmte Regionen filter ich raus, die möchte ich gar nicht, dass die Zugriff auf bestimmte Systeme kommen, weil die ja alle darüber kommen. Und du schaffst zum Beispiel gerade bei Webshops oder E-Commerce-Systemen oder Webseiten, wie ihr sie hattet, den Vorteil, dass die Daten dieser Webseiten dann vor Ort nochmal gespiegelt sind oder geonäher gespiegelt sind in diesem Netzwerk, in diesem CDN-Netzwerk nennt man das, so dass das Ausliefern der Webseiten viel schneller geht. Also wenn jemand aus Vietnam eine deutsche Webseite aufruft, dann muss ja praktisch das Datenpaket einmal rund um die Welt gehen, bevor es dann bei dem Browser des Users rauskommt. Und wenn es aber eben so gespiegelt wird in der asiatischen Region, dann sind die Wege viel kürzer, die Antwortzeiten viel kürzer, das Nutzererlebnis viel höher. Das kann natürlich gerade für E-Commerce-Unternehmen extrem relevant sein und sich in echt bezahlter Münze auswirken.
Selbstverständlich. Okay, es gibt natürlich Regionen in der Welt, da gibt es dann halt so eine Art unsichtbare Grenze.
Das stimmt.
Da ist eine Firewall dann zum Land errichtet, die das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger macht, muss man einfach mal so sagen. Also man kann damit nicht alle Fliegen erschlagen, sondern nur die, die am langsamsten wegfliegen. Die gesetzlichen Hürden eines Landes sollte man sowieso grundsätzlich beachten. Deswegen will ich auf das Thema auch ehrlich gesagt gar nicht erst groß eingehen, ob da irgendwelche, was ich, Umgangsmöglichkeiten sind oder was auch immer. Das ist weniger interessant. Aber in allen Ländern, in denen man so als Europäer normalerweise agiert oder in den meisten Ländern, ist das natürlich ein gewaltiger Vorteil, wie du schon sagst.
Ja. Aber auch da lohnt sich natürlich die Investition nur, es kostet natürlich schon auch Geld, wenn ich sage, ich habe da auch etwas, was sich lohnt. Also für eine Visitenkarten-Website, wie du es gerade vorhin, glaube ich, mal genannt hattest, würde ich jetzt sagen, lohnt sich es wahrscheinlich nicht.
Ach, doch, durchaus ist der,
Doch.
weil der Unterschied ist ja in der Transaktion. Und zwar je nachdem, wie viele Daten dann natürlich durch die Gegend laufen. Es gibt verschiedene Bezahlmodelle auf diesen Plattformen und ähnliches.
Ja.
Und bei einer etwas umfangreicheren Visitenkarte, wie wir sie damals betrieben haben, waren natürlich die Kosten für diese Plattform auch gar nicht so dolle.
Naja.
Wir haben noch nicht mal ernstzunehmend wehgetan. Aber der Vorteil auf Kundenseite, dass tatsächlich nun jeder Kunde oder potenzielle Kunde oder Interessent sich nahezu weltweit jederzeit in super Geschwindigkeit drauf einloggen kann. Und was natürlich auch gegeben war durch die Geolocation. Man kann ja auch mittels Webseite abfragen, welches Land, welche Sprache sind auf dem Notebook ungefähr eingestellt. Sprich, er sieht dann auch wirklich nur das, was für ihn relevant ist.
Ja.
Ne, ich brauche den dann nicht einem, weiß ich nicht, Südkoreaner Produkte anzeigen, die ich nur ja, keine Ahnung, in
Fränkisch,
Amerika vertreibe, meinetwegen,
ja.
ne? Also, und ich brauche keine Franzosen-Produkte anzeigen, die ich in seinem Land definitiv nicht anpreisen, also nicht verkaufen werde, aber vielleicht in Polen.
Wichtiger Punkt, ja, heutzutage, da hast du recht. Gut, ich glaube, wir haben über das Thema jetzt mal gesprochen. Wir haben über den aktuellen Angriff dieses DDoS, dass es das nach wie vor gibt. Also es ist kein Thema, das jetzt obsolet geworden ist. Es gibt es nach wie vor auf Netzwerkebene, auch wenn die Systeme immer besser werden, Load Balancer, Firewalls und CDN-Netzwerke einen schützen können, gibt es das trotzdem nach wie vor. Wir haben aber auch gesagt, okay, was sind die Hintergründe? Also warum gibt es sowas, dass das sehr häufig eben politisch motiviert ist? Wir haben in meiner Wahrnehmung darüber gesprochen, dass man sich darüber auseinandersetzen muss, macht es für das eigene Geschäftsmodell Sinn, sich dagegen abzusichern und in welchem Umfang? Also sich da nochmal anzuschauen, wie hoch ist mein echtes Risiko? Und wir haben ein paar Möglichkeiten aufgezählt, wie man sich dagegen schützen kann. Was würdest du noch ergänzen, Waldemar?
Im Grunde genommen hast du schon so ziemlich alles gesagt. Das Thema Return on Invest gilt auch für Security. Also gibt es ja auch einen Begriff vor. Das ist die Return on Security Invest.
Genau.
Gießkannenmaßnahmen bin ich sowieso noch nie ein Fan von gewesen und werde es auch weiterhin nicht sein. Gezielt aber auszurechnen, welchen Vor- oder Nachteil ich habe, wenn gewisse Dinge passieren und anhand dieser Zahlen meine Entscheidung zu treffen. Das ist ja mehr so der strategische Ansatz und das ist auch das, was ich logischerweise jedem in dem Bereich empfehlen würde. Das gilt für DDoS, wie aber auch alle anderen Security-Themen. Ne? Wenn ich da mehr Verlust mitmache, als ich am Ende Zugewinn habe, dann muss es schon ein gewichtiges Argument dafür geben, das mich dazu führen würde, dass ich es trotzdem tue. Ne? Auf der anderen Seite. Es gibt auch diese Argumente, die nicht vielleicht unbedingt immer finanzieller Natur sind. Deswegen kann man das logischerweise nicht ausschließen. Die Entscheidung obliegt jedem selbst. Aber es gibt heutzutage ja sehr viele Möglichkeiten, um dieses Thema DDoS einfach mal von seiner Tagesagenda runterzunehmen.
Super. Ich glaube, das fasst hervorragend zusammen. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten da heute was mitnehmen. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder weitere Ideen vielleicht haben, wie man damit umgehen sollte, freuen wir uns natürlich darauf, von Ihnen zu hören.
Und selbstverständlich auch Sie nächste Woche wieder dabei zu haben. Vielen Dank.